Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Wer will heute noch die MUBA, was doch alles im Discounter und im Internet gibt? Die älteste Warenmesse der Schweiz hat trotzdem noch Erfolg. Wer will heute noch in die Politik, was doch immer härter wird in diesem Geschäft? Der Wirt vom Höhlloch zum Beispiel, ein schräger Vogel. Und es ist mir sogar ernst damit. Wer glaubt heute noch ans Goldgräberglück? Eine französische Erdölfirma, die am Bielersee nach Erdgas bohren will. Regional Diagonal, das ist die neue gemeinsame Sendung von der Regionaljournal, immer am Samstagmittag. Am Mikrofon Michel Scheidegger. Z Basel hat gestern zum 92. Mal die MUBA ihre Tore aufgemacht. Früher einmal die grosse Leistungsschau der Schweizer Wirtschaft und die beliebteste Publikumsmesse, versucht sich die MUBA heute in Zeiten von Discounter und Internetshopping zu behaupten. Beat Giger.
Zeiten, wo noch die halbe Schweiz samt Buschi und Grossi an die MUBA pilgert ist, um grosse Industriemaschinen zu bestaunen oder ein Bett zu kaufen, sind schon lange vorbei.
Im Moment müssen wir eigentlich auch nichts haben. Es ist wirklich einfach wieder mal etwas anderes gesehen oder so der Alltagstrott.
Nur ein bisschen umschauen, mehr als Zeitvertreib.
Nur zum Informieren, sicher nicht einkaufen.
Denn der Tumbler oder die Kaffeemaschine gibt es trotz Messerabatt häufig günstiger nebendran im Warenhaus. Kommt dazu, die MUBA ist schon lange nicht mehr das Flaggschiff vom Messeplatz Basel. Produktepalette ist viel kleiner als früher. Fachmessen wie die für Uhren und Schmuck, die Basel World oder die Kunstmesse Art, die über die Jahre von der MUBA ausgelagert worden sind, haben unterdessen viel grösser Prestige. Kein Wunder, laufen verglichen mit den besten Zeiten in den 60er und 70er Jahren nur noch halb so viele Leute durch die Messehalle. Aber seit ein paar Jahren geht es wieder obsi. Der Grund, die MUBA wandelt sich von der klassischen Verkaufs- zur Erlebnismesse. Es gibt Torwandschiessen, Autogrammstunden mit Promis oder Konzerte. Für die Blutauffrischung steht auch die neue, erst 32-jährige Messeleiterin Kai Stengele.
Das Ziel ist natürlich, dass der Besucher dann heimgeht und sagt, hey, das ist toll gewesen, ich habe es erlebt. Es ist nicht nur Information gewesen, sondern es ist auch, wie man so schön sagt, Entertainment gewesen.
Der Stellenwert von einer alljährlichen Landesausstellung, die die MUBA früher einmal hatte, wird sie sicher nicht mehr bekommen. Aber die Ehre von diesem Mythos kann sie offensichtlich immer noch.
Der Wirt vom Restaurant Höhlloch, das hinterste Muttental, will in die Regierung vom Kanton Schweiz. Heute in einem Monat sind dort nämlich Gesamterneuerungswahlen. Der Höhlloch-Wirt Bruno Sutter, der diese Woche aufs Wahlkarussell aufgekommen ist, kämpft als schräger Vogel auf einem hohen Niveau und könnte den etablierten Parteien im Kanton Schweiz die Suppe versalzen. Marianne Balli.
Mit einem schwarzen Schäpper auf den langen Haarpracht und einem Yin- und Yang-Zeichen im Ohr sieht Bruno Sutter nicht aus wie ein künftiger Regierungsrat. Seinen jetzigen Job als Wirt vom Restaurant Höhlloch habe aber doch Ähnlichkeiten mit dem vom Regierungsrat.
Wenn du ein Beiz hast, wenn du nur ein sturer Bock wärst, hättest du A, kein Personal und B, keine Gäste. Und ich finde es eben wichtig, dass in einer Regierung, wo Haufen verschiedene Meinungen vertreten sind, auch die sozialen Unterschichten, nicht mal Arbeiter und nicht alles nur vorwiegend Intellektuelle. Es wäre auch nicht gut, wenn sieben Sauter dort drin wären, das ist ganz klar. Aber ich glaube, einer, so einer wie mich, würde es verleiden.
Vor 8 Jahren hat der Höhlloch-Wirt zum ersten Mal kandidiert und damals für jede Wählerstimme 50 Rappen auf das Konto von einer sozialen Institution eingezahlt. Bei den letzten Regierungsratswahlen vor 4 Jahren hat Bruno Sutter in 13 von 30 Gemeinden, darunter auch im Hauptort Schweiz, am meisten Stimmen geholt von allen Kandidaten. Und wenn dann schon nach dem heutigen, einem neuen Wahlgesetz gewählt worden wäre, dann hätte es ihm sogar gelenkt, dann wäre er jetzt Regierungsrat. Das überraschende Ergebnis damals und die aktuelle Politik haben ihn zu dieser Kandidatur heuer seiner dritten motiviert, sagt Bruno Sutter.
Weil jetzt ist es so weit, wenn die eine Partei heu sagt, sagen die anderen aus Prinzip halt ziehen, Mängele, Mörgele, Geschichten oder die ganze Blocherabwahl und das Zeug. Es geht zu wenig mehr um Sachpolitik, es geht wirklich um Parteipolitik. Und darum haben wir eine Mehrheitsparty gegründet, weil die Mehrheit von den Leuten mit dem Zeug nicht mehr anfangen. Das sind ja nur noch ca. 10% der Leute parteigebunden.
In Energie- und Umweltfragen politisierte Bruno Sutter links, wohnt zum Beispiel im ersten zertifizierten Passiv-Energiehaus der Schweiz. Finanzpolitisch schlägt sein Herz bürgerlich. Er macht sich stark für einen Flat-Tax, einen einheitlichen Steuersatz. Und mit seiner Mehrheitsparty will er mehr Partys. Feste sind gut für Psychohygiene. Er ist kein Klon und will kein Güselkübel sein für alle unzufriedenen Schweizerinnen und Schweizer. Seine Kandidatur ist kein Witz, er will gewählt werden, will in die Schweizer Regierung und glaubt, dass es dort auch Platz hat für seine Ideen. Der eine oder andere Dämpfer inbegriffen.
Ja, das Risiko gehe ich ein, aber ich sage mir immer, für 160'000 Franken im Jahr kann man sich auch noch ein paar Mal ärgern. Ich tue mich jetzt auch für weniger.
Der Bruno Sutter, Höllochwirt und Schweizer Regierungsratskandidat, fürchtet sich offenbar nicht vor einem politischen Glashaus. Der Jörg Lüthold von der Zürcher SVP hat das Glashaus diese Woche verloren. Allerdings nicht ganz freiwillig. 10 Jahre ist er im Zürcher Kantonsrat gesessen und jetzt stellt sich heraus, dass der SVP-Mann möglicherweise zu Unrecht Invalidenrente bezogen hat. Ein Zufall oder ist da ein System dahinter? Der Kommentar von Michael Hiller.
Ausgerechnet. Ausgerechnet ein SVP-Politiker soll jahrelang unrechtmässige Rente bezogen haben. Das reizt natürlich. Wenn eine Partei mit Schlagwort Sozialpolitik macht und mit Begriffen wie Missbrauch und Profiteur operiert, dann reizt das, um mit dem gleichen Zweihänder zurückzuschlagen, mit dem Finger zu zeigen oder einfach einmal hämisch zu grinsen. Aber das alles ist mindestens ein bisschen voreilig. Zwar kommt das Zürcher Sozialversicherungsgericht tatsächlich zum Schluss, der Kantonsrat Jürg Lüthold habe zu Unrecht eine Rente bezogen und sei meistens voll arbeitsfähig gewesen. Und wenn im ärztlichen Invalidatest steht, der Patient könne nicht zu lange sitzen, dann macht das ziemlich stutzig. Die körperliche Tätigkeit eines Parlamentarier besteht ja aus stundenlangem Sitzen. Ob das Sitzproblem jetzt wirklich ein IV-Grund ist, darüber muss das Bundesgericht entscheiden. Das Urteil ist also noch nicht in Kraft. Und der Gedanke, Scheininvalid darf man zwar haben, aber möglicherweise ist der Vorwurf eben falsch. Zum einen, weil das endgültige Urteil noch fehlt, zum anderen, weil der Jürg Lüthold laut eigenen Aussagen der IV immer gemeldet hat, wenn er geschafft hat. Dann wird die Rente gekürzt. Und zum dritten, weil sich an dem Fall etwas zeigt, wo ein generelles Problem ist bei der SVP. Eine Partei, die Erfolg hat und schnell wächst, bietet ihren Mitgliedern auch schnelle Aufstiegschancen. Und eine Partei, die mit knallharter Rhetorik eine Schwarz-Weiss-Politik macht und von ihren Exponenten Disziplin verlangt, bringt Gefahr, dass die Politiker unter Umständen mehr an die Parteiparole denken als an ihre eigene Meinung. Die druckt beim Jürg Lüthold jetzt wieder durch. So macht es wenigstens der Aschi. Zuerst Rücktritt aus dem Kantonsrat und, wo er gemerkt hat, dass ein gewisser SVPler wie ein heißer Herdöpfel haben lassen, Austritt aus der Partei. Das mit dem Herdöpfel liegt auf der Hand. Eine Partei, die gegen Staatsschmarotzer poldert, kommt ein Glaubwürdigkeitsproblem über, wenn es so einen Verdacht in der eigenen Reihe gibt. Gerade wenn es einen betrifft, der bis jetzt immer als braver Parteisoldat gegolten hat. Wenn man allerdings liest, wie der Jürg Lüthold seinen Parteiaustritt begründet, kommen einem gewisse Zweifel über den Parteisoldat. Er schreibt dort nämlich, er hat genug von abschätzigen Bemerkungen von SVPler über Leute, die anders denken, oder über Kranke und über schwächere Mitglieder von der Gesellschaft. Und das von einem, der jahrelang selber auf dieser Klaviatur gespielt hat. Das ist nicht Scheininvalid, das ist Scheinheilig. Oder der Jürg Lüthold ist als SVP-Politiker halt Scheinheilig gewesen. Er hat mitgeballert, ist schwach gewesen, zum gegen 12 zu heulen.
Regional diagonal auf DRS1. Wir bleiben gerade noch einen Moment bei der Politik und im weitesten Sinn auch bei der SVP, wechseln aber in Kanton Graubünden. Ein Bündner Grossrot darf wegen einer Bolocher-kritischen Äußerung die Fabrik von der Ems-Chemie nicht anschauen. Roland Wermelinger.
Der Vincent Augustin ist einer der bekannteren Bündner Politiker. Der Anwalt und langjährige Grossrat politisiert alles andere als stromlinienförmig am linken Rand der CVP, ist ein Kämpfer für die Sache der Rätoromane, hat gern öffentliche Auftritte und lebt das unter anderem aus als Kolumnist im Bündner Tagblatt. Dort ist er kürzlich im Altbundesrat Blocher an Karren gefahren, weil er als einer seiner letzten Amtshandlungen das Parallelimportverbot zementiert hat. Das nützt sie natürlich der Ems-Chemie, die mit ihm besonders verbunden sei. Das Volk müsse unter zu teuren Medikamentenpreisen leiden und darum sei es schon fast zynisch, wenn sich die Ems-Chemie noch als generöse Spenderin von einer neuen Orgel in der Churer Kathedrale feiern lässt. Und außerdem sei es gut, gäbe es die CVP, die dafür gesorgt hat, dass es jetzt eine Bündner Bundesrätin gibt. Tochter vom Ex-Bündner Industriellen Christoph Blocher, die jetzige Ems-Chefin Magdalena Martullo, hat umgehend und unzimperlich reagiert. Wo diese Woche das ganze Bündner Kantonsparlament einen offiziellen Besuch beim grössten privaten Arbeitgeber im Kanton gemacht hat, da war einer nicht dabei gewesen, der Vincent Augustin. Die Ems-Chefin hat ihm ausrichten lassen, dass er in ihrer Fabrik nichts zu suchen hat. In Kauf genommen hat sie einen gehörigen Wirbel, der das ausgelöst hat, inklusive einem weiteren medienwirksamen Augustin-Auftritt während der Parlamentssession.
Die heimliche Hauptstadt vom Tessin heisst Lugano. Sie ist die lebendigste, stolzigste und wichtigste Stadt der italienischen Schweiz, aber nicht in kultureller Hinsicht. Die Luganeser Stadtregierung will das ändern. Allerdings gibt es da einige Störmanöver. Hans-Peter Gschwend.
Lugano ist für den Tessin etwa das, was Zürich für die Schweiz. Die Wirtschaftsmetropole, die Stadt von den eleganten und teuren Läden und der Bankenplatz. Für die Kultur gibt es ein Kongresszentrum, ein Museum für die moderne Kunst und ein städtisches Kunstmuseum. Für eine Stadt mit Ambitionen ein eher mageres Angebot. Das soll jetzt ändern. Lugano will eine Kulturmetropole werden. Auf dem Gelände vom ehemaligen Luxushotel Palace soll für 170 Millionen ein Zentrum entstehen, wo die beiden Kunstmuseen drin vereint sind und was ein Konzert und ein Theatersaal gibt. Im Jahr 2012 soll der Kulturpalast fertig sein. Für aber schon jetzt die kulturellen Institutionen zu einem Netz mit internationaler Ausstrahlung zu verbinden, hat man einen renommierten Kunstmanager eingekauft. Bruno Corra heisst er, bekannt als Museumsleiter, Ausstellungsprokurator und Professor an der Architekturfakultät von der Uni Florenz. Soweit eine schöne Vision, aber das Bild wird schon verzerrt und zwar ausgerechnet von einem Störsender in der Stadtregierung selber, vom Lega-Chef und Stadtrat Giuliano Bignasca. Der findet alles zu teuer und zu prestigeorientiert. Dafür trumpft er auf, weil Lugano der Stadt Como zwei grosse Kongresse können abjagen und er ist stolz, dass der Architekt Mario Botta das Kongresshaus aufpeppt. Warum nicht alle am gleichen Strick ziehen, ist schwer zu verstehen. Klar ist hingegen, die Investoren, die der Stadt für 20 Millionen einen Teil vom Hotelgelände abgekauft haben, sind einig, was sie wollen und für was. Luxuswohnungen und nicht weniger luxuriöse Läden. In einem Jahr haben die gebaut.
Der Hans-Peter Gschwend. Auch bauen, allerdings in Tiefe, will man in der 250-Seelen-Gemeinde Hermrigen im Kanton Bern. Unter dem Dorf am Bieler See vermutet man nämlich Erdgas. In diesem Jahr sollen Probebohrungen anfangen. Toni Koller.
Es ist nicht das erste Mal, dass fossile Energieträger im Untergrund von Hermrigen die Industrie interessieren. Vor 25 Jahren hat eine französische Gesellschaft hier einen Bohrturm gestellt und Erdöl gesucht, gefunden hat sie keins. Nur Spuren von Gas sind vorgekommen und für das hat man dann zumal keine Verwendung gehabt. Jetzt schon. Die Branche will darum dem Erdgas zuliebe rücken und am gleichen Ort wie dann auf einmal eine Sondierbohrung machen, 3 Kilometer tief haben ins Erdinnere. Bei Leuten, die schon vor 25 Jahren hier gelebt haben, weckt das nicht nur gute Erinnerungen.
Die Nacht, das war schon Lärm gesehen. Einfach das Bohren, das und dann die Stangen, die sie hergelegt haben.
An einem Informationsabend für die Bevölkerung diese Woche haben die Promotoren die Bedenken allerdings zerstreut. Heutzutage bohre ich mit leisiger Technologie und dass nicht etwa noch etwas explodiert, dafür sind auch gesorgt. Drum.
Wenn wir die Chance haben, Gas zu finden hier, dann sollte man das nutzen, oder?
Also die Ausführungen waren so, dass man das Gefühl hat, dass sie ehrlich sind. Und von dem her hat man ein gutes Gefühl.
Nicht zuletzt, weil das Hermrigen möglicherweise Erdgas im Wert von 1 Milliarde Franken im Boden liegt. Gehören tut das zwar nicht der Landeigentümer und nicht der Gemeinde, sondern der Kanton würde kassieren. Aber der Gemeindepräsident Robert Dubach erwartet vom schweizerisch-englischen Förderkonsortium direkt etwas Finanzielles.
Dort werden wir Verhandlungen müssen führen, weil das Volk, das hat man gemerkt, geht doch davon aus, dass nicht nichts rausschaut.
Das Konsortium hat ja versprochen, dass bei erfolgreicher Probebohrung eine Tochtergesellschaft Hermrigen angesiedelt würde. Wenn man so einen guten Steuerzahler, also schon nicht mit tiefen Steuersätzen, gegen die locken kann, dann vielleicht mit dem Duft von frischem Erdgas. Aber eben nur vielleicht vom Konsortium der Patrick Lahusen.
Wir bohren jetzt eine Hermrigen 2, also wir kennen die Geologie, wir wissen, dass es Gas hat. Was wir nicht wissen, ist, wie viel Gas hat es.
Dass es genug hat für eine kommerzielle Ausbeutung, dafür liegen die Chancen leider nur bei etwa 1 zu 16.
Das ist die zweite Ausgabe von «Regional Diagonal». Redaktion Christoph Brander, Moderation Michel Scheidegger. Diese Sendung können Sie als Podcast abladen unter drs.ch. Die nächste Ausgabe von «Regional Diagonal» hören Sie in einer Woche wieder am Samstag, 3 ab 12 Uhr auf DRS 1.
«Regional Diagonal». Die Woche quer durch die Schweiz.